Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Modernes Multi-Asset-Management mehr top-down gefragt. Multi-Asset-Fonds stehen in einem sich wandelnden Marktumfeld vor großen Herausforderungen. Geopolitische Unsicherheiten, volatile Märkte und ein verändertes Zinsregime erfordern neue Ansätze. Ist ein stärkerer Top-Down-Ansatz die Lösung? Wie müssen sich modernes Multi-Asset-Management heute aufstellen, um den Erwartungen der Anleger gerecht zu werden? Darüber sprechen wir heute mit Lutz Overlack, Head of Sales bei La Française. Hallo, Herr Overlack.
Hallo, Herr Bartels. Schönen guten Tag.
Ja, Herr Overlack, stellen Sie sich doch vielleicht mal zunächst kurz vor für die Zuhörer, die Sie nicht kennen. Welche Rolle haben Sie denn bei der La Française inne?
Ja, ich habe das große Vergnügen, das Team für den Vertrieb in der Region Dach leiten zu dürfen. Und wir bei La Française vertreten die Spezialisten, die spezialisierten Asset Manager unseres Hauses. Das sind insgesamt 8 Stück. Beispielsweise die Crédit Mutuel Asset Management, die Banque de Luxembourg Investments, Cigogne, die bei uns den Alternative-Bereich abdecken, den Real Estate-Bereich von der LFRM oder aber auch die CEC Private Debt.
Bedeutet, Sie sind eben auch als Haus breit aufgestellt. Wir widmen uns ja heute dem Thema Multi-Asset. Welche Rolle und welche Bedeutung hat eben Multi-Asset-Management bei Ihnen im Haus? Und was würden Sie sagen? Wie differenziert sich La Française da im Speziellen im Multi-Asset-Bereich von anderen Anbietern?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
Traditionell hat der Bereich Multi-Asset bei uns einen sehr großen Stellenwert. Das begründet sich primär dadurch, dass die Privatkundschaft der Häuser sehr früh schon auf das Thema Multi-Asset aufgesprungen ist. Hierbei legen wir relativ großen Fokus auf das Thema Risiko- und Renditeniveau. Sie wissen ja, aufgrund der Asymmetrie der Gewinne und Verluste steht bei uns allerdings hier das Thema Risiko im Vordergrund. Daher sind wir strukturell eher defensiv positioniert.
Mit Blick auf die aktuelle Marktlage und auch mit Blick in den Rückspiegel haben es Multi-Asset-Fonds mit herausfordernden Zeiten zu tun. Mit Blick auch nach vorne und auf die aktuelle Marktlage, was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Stolpersteine für Multi-Asset-Strategien?
Ja, das ist vollkommen richtig. Es gibt Stolpersteine, aber gestatten Sie mir, Herr Bartels, dass ich da erstmal einen Blick zurückwerfe. Also wenn wir uns die letzten Dekaden ansehen, dann können wir zwei Zeiträume feststellen, die relativ prägend waren. Also zum einen der Zeitraum von 1980 bis 2021, also etwa 40 Jahre lang, war ein wirklich positiver Zeitraum für Aktien und Anleihen. Wir hatten in der Phase eine niedrige Bewertung bei den Aktien, wir hatten eine rückläufige Inflation, ein sinkendes Zinsniveau, die Globalisierung nahm nicht nur Fahrt auf, sondern beschleunigte sich zusehends. Und wir hatten bei Rezessionen negative Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen. Also die verhielten sich gegenläufig. Ab 2021 hat sich das Bild umgekehrt. Wir haben hohe Bewertungen auf der Aktienseite gesehen. Wir konnten, die Zinsen konnten nicht mehr weiter fallen, weil sie ja letztlich bei Null waren. Wir haben erste globale Spannungen gesehen und die Inflation zog an. Das Resultat ist, dass wir, wenn wir das Risiko-Rendite-Verhältnis betrachten, die alleinige Mischung von Aktien und Renten nach unserem Dafürhalten kein tragfähiges Modell mehr darstellt. Man muss demnach umdenken und sich neuen Realitäten anpassen.
Man muss sich neuen Realitäten anpassen, man muss umdenken. Die positive Korrelation von Aktien und Anleihen hat daher ja auch 2022 enttäuscht und viele Anleger haben sich ja auch aus den Mischfonds im Nachgang zurückgezogen. Mischfonds haben einen gewissen Vertrauensverlust erlebt. Wie kann man Ihrer Meinung nach die Anleger wieder für Mischfonds begeistern, gewinnen, die vielleicht Multi-Asset den Rücken gekehrt haben? Oder sagen Sie, machen jetzt Ihre Asset Allocation selber?
Ja, das Zurückziehen aus den Mischfonds. Also das kann man möglicherweise mit den enttäuschten Erwartungen der Anleger begründen. Wie eben dargestellt, hatten wir ein ziemlich niedriges Renditepotenzial auf der Anleihenseite. Parallel dazu stiegen die Aktienmärkte aber stetig weiter, obgleich sie hoch bewertet waren. Wenn Sie fragen, wie man das Vertrauen zurückgewinnen kann, dann sind sicherlich schwierige Marktphasen ein gutes Moment, um das zu tun, indem man Verluste eingrenzt, aber eben auch versucht, an steigenden Kursen zu partizipieren. Sie wissen ja, die Krux ist ja häufig, dass man relativ gut aus den Märkten rauskommt, wenn es brenzlig wird. Ja, aber der Wiedereinstieg wird häufig verpasst und damit eben auch Rendite. Aber gestatten Sie mir noch einmal auf das Thema Vertrauen zurückzukommen. Vielleicht ist Vertrauen möglicherweise nicht der richtige Begriff in dem Zusammenhang. Ob das Vertrauen verloren gegangen ist, ist wirklich schwer zu beurteilen. Aber womöglich hat sich tatsächlich die Erwartungshaltung der Anleger verschoben und das Thema Risiko wurde eher in den Hintergrund gedrängt. Das Risiko zu managen ist aber eine der vornehmsten Aufgaben eines Asset Managers von Mixed Asset Strategien.
Bleiben wir mal beim Thema Erwartungshaltung. Sie sagen, sie hat sich entsprechend auch vielleicht verändert. Was fordern denn dann die Anleger Ihrer Meinung nach heutzutage und was erwarten diese denn eben entsprechend von den Mischfondsportfolien? Weil über Wasser laufen ist ja auch etwas, was den wenigsten gelingt.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also was kann man erwarten? Für uns ist der Erhalt der realen Kaufkraft das Ziel, was man haben sollte. Warum? Die Visibilität an den Kapitalmärkten hat ziemlich deutlich abgenommen. Also basierend auf dem derzeitigen Umfeld muss man eigentlich alle Szenarien denken. Also sowohl Inflation, Deflation, Stagflation oder auch eine Depression sind Szenarien, mit denen man sich tatsächlich beschäftigen muss. Das bedeutet, dass nicht nur Aktien und Anleihen zu berücksichtigen sind, sondern zusehends auch Gold und höhere Kassebestände von Bedeutung sein werden. Zudem vor dem Hintergrund erscheint ein deutlich breiter aufgestelltes Portfolio unumgänglich zu sein.
Man muss breiter aufgestellt sein, man muss mehr Asset-Klassen berücksichtigen. Gold ist ja auch etwas, was profitiert hat, auch vor den Ungewissheiten in diesen Tagen. Wir sehen ja viele geopolitische Spannungen, Veränderungen in der Wirtschaft, die Zentralbankpolitik, die ja auch dominiert und beeinflusst. Wie würden Sie denn momentan die Gemengelage in der Hinsicht beschreiben und welchen Einfluss nehmen diese Faktoren, ob geopolitische Risiken und Makrotrends auf die strategische Ausrichtung ihrer Multi-Asset-Fonds? Also spielt diese Top-Down-Richtung, so wie wir den Podcast ja auch überschrieben haben, immer mehr eine Rolle auch beim Managen des jeweiligen Mandates, des Produktes?
Definitiv. Ja, Sie müssen sich vor Augen führen, dass die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft und die geopolitischen Spannungen, die Sie eben ansprachen, in Kombination mit der Schuldenpolitik nach unserem Dafürhalten von einem Vertrauen in die Finanzmärkte zu einem eher Misstrauen in die Finanzmärkte geführt hat. Die strukturellen Veränderungen, die Sie gerade ansprachen, in der Wirtschafts- und Zentralbankpolitik lassen uns Realwerte Nominalwerten vorziehen. Die geopolitischen Spannungen wiederum ziehen nach unserem Dafürhalten eine Allokationsverschiebung von den USA hin zu Europa und Japan nach sich.
USA, Japan mit den größten Volkswirtschaften der Welt, etwas, was ja auch einer gewissen Analyse bedarf, um entsprechend Entscheidungen zu fällen. Würden Sie sagen, dass eben auch gerade volkswirtschaftliche Zusammenhänge, Makromanagement da gerade entscheidend sind?
Also wenn wir das an den eben genannten strukturellen langfristigen Faktoren messen wollen, dann ist die Antwort unbedingt ja. Also wir sind der Auffassung, dass kurzfristige Analysen allerdings sehr herausfordernd sind, denn diese klassische Zinszyklusanalyse, die Sie früher hatten, erscheint uns bei den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht mehr zu funktionieren.
Bleiben wir auch vielleicht nochmal bei den Asset-Klassen. Sie sprachen Gold an, Sie sprachen auch vielleicht eine höhere Kasse an. Welche Rolle würden denn Ihrer Meinung nach auch vielleicht alternative Anlagen spielen, um Portfolios auch robuster zu machen gegenüber geopolitischen Schocks, vielleicht wie wir sie jetzt auch vergangene Woche oder vor zwei Wochen gesehen haben?
Also das älteste alternative Investment, wenn Sie so wollen, das es gibt, ist Gold. Daneben gibt es, und Sie sprachen es gerade an, natürlich auch mannigfaltige andere Alternatives, wie beispielsweise Private Debt oder Private Equity, Long Shorts oder Hedgefonds und so weiter. Allerdings müssen wir ganz klar sagen, dass wir uns mit dem sogenannten ultimativ sicheren Hafen Gold am wohlsten fühlen, was natürlich auch der historisch konservativen Ausrichtung geschuldet ist, wie ich eingangs erwähnte. Das bedeutet aber nicht, dass wir andere Alternatives damit in Abrede stellen.
Mit Blick in die Zukunft, ich weiß, Sie haben natürlich auch keine Glaskugel bei sich auf dem Schreibtisch stehen, wir auch nicht, aber wenn Sie eine Prognose anstellen müssten, wo sehen Sie denn die Zukunft von Multi-Asset-Strategien in den nächsten 5 Jahren? Man hat sich ja auch beispielsweise letztes Jahr einen Comeback erhofft, so richtig. Mit Blick auf die Zahlungsströme kam ja kein Riesengeld in die Produkte rein. Wo sehen Sie denn die Zukunft von Multi-Asset in den nächsten 5 Jahren?
Ja, lassen Sie mich nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, den ich eben schon mal erwähnt hatte, dass nach unserem Dafürhalten sich das Risikobewusstsein der Anleger verändert hat. Wenn man mal genau auf die Historie guckt, dann haben wir seit 2008 eigentlich keine andauernde Korrektur beziehungsweise einen Bärmarkt mehr erlebt. Und daher, zumindest ist das unser Gefühl, wurden Multi-Asset-Strategien zunehmend beispielsweise mit der Performance eines MSCI World verglichen. So, was erwarten die Anleger heute? Das war Teil 2 Ihrer Frage. Also nach unserer Gefühlslage ist es so, dass sich angesichts der mannigfaltigen äußeren Einflüsse auf die Märkte die Anleger vermutlich einen realistischeren Blick des Fondsmanagers auf das Geschehen erwarten und gegebenenfalls Allokationsanpassungen. Und das unter Einbeziehung des gegebenen Risikoniveaus eines Multi-Asset-Fonds. Und auch hier, das wissen Sie alle, gibt es ja deutliche Unterschiede in den jeweiligen Strategien. Was man allerdings nicht vergessen sollte, ist, ich erwähnte das eingangs schon mal kurz, ist die Asymmetrie zwischen Gewinnen und Verlusten. Langfristig ist das nach unserem Ermessen einer der wichtigsten Aspekte überhaupt. Verliere ich weniger in Korrekturphasen, dann starte ich von einem höheren Niveau wieder zurück. Also wenn Sie so wollen, reine Finanzmathematik. Ja, um das Ganze nochmal ein wenig zu veranschaulichen, verliert man 30%, müssen es nach meinem Kenntnisstand 43% sein, um wieder auf Null zu kommen. Oder verlieren Sie die Hälfte, also 50% des Portfoliowertes, dann müssen Sie es von dort aus verdoppeln, um wieder auf das Ausgangsniveau zu kommen.
Man spürt und Sie sprachen ja auch die positive Korrelation auch von Aktienanleihen an. Gold spielt bei Ihnen auch ein wichtiger Bestandteil im Multi-Asset-Management. Alles wird zum Teil komplexer, herausfordernder mit Blick auch auf die Geopolitik. Welche Fähigkeiten muss denn Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher Multi-Asset-Manager in Form der Person, aber auch in Form der Gesellschaft in der heutigen Zeit mitbringen, um erfolgreich auch in Zukunft bestehen zu können?
Also wir glauben, dass ein Portfolio-Manager offen sein muss für Veränderungen. Ein Fondsmanagement sollte in der Lage sein, sich außerhalb seiner Komfortzone zu bewegen, also starre Allokationen sind vermutlich nicht mehr der richtige Weg. Der klassische 60-40-Ansatz, was viele, viele Jahre gut funktioniert hat, ist vermutlich nicht mehr die richtige Strategie für die Zukunft. Um das nochmal zu präzisieren, was wir mit 60-40 meinen, 60% Aktien, 40% Renten, damit ist man viele, viele, viele Jahre wirklich gut gefahren.
Ja, zum Schluss vielleicht nochmal von Ihnen ein kurzer Elevator-Pitch oder in 30 Sekunden nochmal kurz zusammengefasst, warum Ihrer Meinung nach Multi-Asset-Fonds nach wie vor und heute relevanter sind denn je.
Ich versuche es in weniger als 30 Sekunden zu machen. Ja. Also wenn man das viel zitierte heute strukturelle Umfeld ansieht, bieten nach unserem Dafürhalten Multi-Asset-Fonds wahrscheinlich das beste Risikorenditeprofil für langfristig orientierte Investoren und das bei einem langfristig bereinigten Kapitalerhalt. Insbesondere vor dem Hintergrund der sich immer deutlich werdenden oder abzeichnenden Unwägbarkeiten an den Kapitalmärkten spielt das nach unserem Ermessen eine große Rolle.
Ja, zum Abschluss frage ich meine Gäste immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie uns heute mitgebracht, Herr Overlack? Welches Buch liegt bei Ihnen momentan auf dem Nachttisch oder welche Fachlektüre können Sie unseren Zuhörerinnen empfehlen?
Ja, ich habe kürzlich ein wirklich ganz schönes Buch gelesen. Das nennt sich The Psychology of Money von Morgan Housel. Kurz zusammengefasst ist das eine ganz schöne Sammlung von Kurzgeschichten, die teilweise die relativ seltsamen Wege aufzeigen, wie Menschen über Geld denken. Also im Prinzip zeigt das Buch recht, wie ich finde, gut lesbar auf, wie die Psyche eines Menschen finanzielle Ergebnisse positiv, allerdings auch negativ beeinflussen kann. Also das kann man gut lesen.
Ja, Herr Overlack, vielen Dank. Etwas, was man ja dann auch vielleicht in der Sommerzeit sich mitnehmen kann in den Urlaub. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Bartels, und wünsche einen guten Tag.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten. Gerne auch an Ihre Kollegen und Freunde weiterempfehlen. Gerne den Podcast auch abonnieren, entsprechend bewerten. Erhältlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.